ARD Sounds.
Ich glaube schon, dass sie in der Lage wäre. Die Frage ist, ob das weise ist.
Das sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel über einen möglichen Einsatz der Bundeswehr an der Straße von Hormus. Er sieht darin nicht viel Sinn.
Für einen solchen Einsatz bräuchte es sowieso erstmal Frieden in der Region und der zeichnet sich noch nicht ab. Beim EU-Gipfel in Zypern, da führt das zu viel Frust bei den europäischen Staats- und Regierungschefs.
Trotzdem versucht die EU, ihren Teil dazu beizutragen, damit der Konflikt beendet wird. Bundeskanzler Merz stellt zum Beispiel eine Lockerung von Sanktionen gegen den Iran in Aussicht.
Vielleicht kommt schon am Wochenende Bewegung in die Friedensverhandlungen. Der iranische Außenminister ist wohl auf dem Weg nach Pakistan, um dort mit Vertretern der USA zu verhandeln.
Teil eines Friedens müsste wohl auch der Krieg Israels mit der Hisbollah im Libanon sein. Dort wird trotz der verlängerten Waffenruhe aber nach wie vor gekämpft.
Das UN-Menschenrechtsbüro wirft dem israelischen Militär sogar Kriegsverbrechen vor, weil es wohl Sanitäter und Journalisten angegriffen und getötet hat.
Und der EU-Gipfel in Zypern hat gestern einen Kredit über 90 Milliarden Euro an die Ukraine beschlossen. Unser Korrespondent erklärt, wie das Darlehen funktioniert.
Hallo, ich bin Johannes Zuber aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 24. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Eigentlich hat Europa mit dem Krieg im Nahen Osten nichts zu tun. Die EU-Staaten sind nicht direkt beteiligt und waren auch in die Planung des Militärschlags gegen den Iran nicht eingebunden. Aber die Auswirkungen bekommen wir hier trotzdem zu spüren. Auch deshalb gibt es in der EU ein großes Interesse daran, dass der Krieg bald endet. Darüber haben die Staats- und Regierungschefs heute bei ihrem informellen EU-Gipfel in Zypern beraten.
Und sie haben sich dafür ausgesprochen, dass es eine langfristige Friedenslösung im Iran-Krieg geben soll. Aber, das wurde auch deutlich, es herrscht Frust darüber, dass die EU nicht viel ausrichten kann. Das berichtet Katrin Schmidt, die den Gipfel in Zypern vor Ort beobachtet.
Man muss schon so sagen, erstmal hoffen sie sehr doll, dass die Waffenruhe in einen Zustand überführt wird, der ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen verlässlicher ist. Erst dann können sie eigentlich quasi selber irgendetwas machen, weil so sehr man natürlich begrüßt, dass die Waffenruhe weitergeht, ist sie ja doch auf der anderen Seite, was die wirtschaftlichen Folgen angeht, eigentlich nur eine weitere Hängepartie, weil in der Straße von Hormuz ja weiter entweder durch die eine oder die andere Seite blockiert wird und sich daran eigentlich nichts ändert. Deswegen würde ich sagen, wir haben schon sehr, sehr viel Frust auch gehört von vielen Staats- und Regierungschefs der EU, wahrscheinlich stellvertretend für ihre Unternehmen, für ihre Firmen, für ihre Verbraucher, dass dort nichts geklärt wird. Und Macron, der französische Präsident, der hat so formuliert, es liegt wirklich in aller Interesse, dass so schnell wie möglich da Stabilität einkehrt und die Volkswirtschaften der Welt zur Ruhe kommen. Also er hebt auch auf den wirtschaftlichen Aspekt ab.
Ein bisschen was aber können die EU-Staaten tun, sagt Katrin Schmidt.
Es ist nach wie vor nicht besonders viel. Die EU sitzt ja an keinem Verhandlungstisch in diesem Zusammenhang. Und dennoch würde ich sagen, dass man schon merkt, dass sie weitere Überlegungen anstellen, weitere Zugeständnisse auch machen würden. Also der Bundeskanzler hat sich hier so geäußert, man könnte drüber nachdenken, auch Sanktionen gegen den Iran zu lockern, wenn im Gegenzug der Iran quasi signalisiert, dass er diese Straße wirklich offen halten will, dass das auch seine Priorität ist. Das halte ich schon für ein Zugeständnis, weil die EU hat ja eigentlich gerade erst die Sanktionen gegen den Iran verschärft. Also da ist man noch nicht, aber darüber wird jetzt nachgedacht.
In den vergangenen Tagen hat es ja auch immer wieder Gespräche über einen möglichen Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormus gegeben. Aber das wurde immer betont, nur wenn nicht mehr gekämpft wird und wenn es ein Mandat für so einen Einsatz gibt. Es gibt aber Zweifel, ob so ein Einsatz tatsächlich Sinn ergibt.
Die kommen unter anderem von Sönke Neitzel. Er ist Militärhistoriker an der Uni Potsdam und unsere Kollegen vom Podcast Streitkräfte und Strategien haben mit ihm gesprochen. In dem Interview, da hat er sich ziemlich kritisch über einen Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormus geäußert.
Ich glaube schon, dass sie in der Lage wäre. Die Frage ist, ob das weise ist. Und weise wäre es meines Erachtens nur, wenn man sagt, dieser Einsatz, in welchem Szenario immer, ist so wichtig, und zwar politisch so wichtig. Der leistet einen so wichtigen Beitrag, um Trump in der NATO zu halten oder committed zu halten, dass man sagen würde, ja, okay, dafür schicken wir diese Mittel dahin. Militärisch nehme ich die Marine so wahr, dass man sehr stark knurrt und sich fragt, also zum Beispiel Minenräumer, haben die Iraner überhaupt Minen gelegt? Also ich kenne keine verlässliche Quelle, die sagt, die Iraner haben Minen gelegt. Dann könnte man sich ja mal fragen, naja, also wenn es ein Arrangement gibt, also ein Waffenstillstand mit den Iranern, das ist ja die Voraussetzung dieser Mission, warum braucht man denn diese Mission? Also wenn die Iraner zustimmen, dass die Straße von Hormuz frei ist, man die Schiffe nicht mehr bedroht militärisch, warum braucht man die Mission dann? Wenn die Iraner aber nicht zustimmen, dann wollen wir ja gar nicht dahin fahren. Und das ist auch, glaube ich, richtig, weil wir das militärisch gar nicht können, da hunderte von Schiffe durchzugleiten. Wir schaffen es ja noch nicht mal mit den Houthi-Rebellen im Roten Meer. Also insofern wirkt das auf mich militärisch unernst. Und wir haben eben gesagt, eine Strategie, Schwerpunkt Nordatlantik, Nord- und Ostsee. Und wenn wir diese Minensuche abziehen, dann können wir keinen Seabed-Warfare mehr in der Ostsee. Da können wir eben nicht mehr überprüfen, was die Russen da mit unseren Seekabeln machen.
Das ganze Interview mit Sönke Neitzel, das gibt es in der neuen Folge von Streitkräfte und Strategien und die gibt's in der ARD Sounds App.
Ein Einsatz der Bundeswehr an der Straße von Hormus kommt, wie gesagt, ja eh erst in Frage, wenn es einen Frieden oder zumindest eine stabile Waffenruhe in der Region gibt. Dafür können aber nur die USA und der Iran sorgen und dazu braucht es Verhandlungen. Da könnte jetzt möglicherweise Bewegung reinkommen.
Denn der iranische Außenminister Araghchi wird nämlich am Wochenende in Islamabad erwartet. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Demnach wird er von einer kleinen Verhandlungsdelegation begleitet. Es sollen voraussichtlich Gespräche mit den USA geführt werden, von denen es angeblich schon eine Verhandlungsgruppe für Logistik und Sicherheit in der pakistanischen Hauptstadt.
Der Krieg im Nahen Osten ist ja nicht nur zwischen den USA und dem Iran, sondern auch zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Da hat US-Präsident Trump gestern Abend verkündet, dass die Waffenruhe um 3 Wochen verlängert werden soll. Aber offenbar ist die Feuerpause nicht stabil.
Libanesische Sicherheitsbehörden melden israelischen Beschuss im Süden des Landes. Dadurch seien mehrere Menschen getötet worden. Auf der anderen Seite hat die Hisbollah-Miliz Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Und die Hisbollah hat sich erstmals auch zu der Verlängerung der Waffenruhe geäußert. Ein Mitglied der Miliz hat sie als bedeutungslos bezeichnet, solange Israel weiter angreift. Außerdem sagt er, die Hisbollah hat das Recht, auf solche Angriffe zu reagieren.
Es sieht also nicht so aus, als würde sich die Lage der Menschen im Libanon schnell verbessern. Im Gegenteil, das UN-Menschenrechtsbüro wirft Israel sogar Kriegsverbrechen vor.
Das Büro hat nach eigenen Angaben zahlreiche tödliche Angriffe auf Gesundheitspersonal und auch Journalisten dokumentiert. Am Mittwoch wurde demnach ein Journalist bei einem Angriff getötet, ein Fotograf wurde verletzt. Daraufhin hat das israelische Militär angeblich Sanitäter behindert, die helfen wollten. Israel hat der Hisbollah daraufhin erneut vorgeworfen, Krankenwagen und medizinische Teams als Tarnung zu missbrauchen, um eigentlich Waffen und Kämpfer zu transportieren.
Und zum Schluss von Machtfragen heute gehen wir noch einmal zurück nach Zypern zum Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Wir hatten ja eben gesagt, dass dort viel Frust darüber herrscht, dass man zurzeit so wenig in Bezug auf den Iran-Krieg ausrichten kann. Dabei fing der Gipfel gestern eigentlich ganz gut an, denn da hatte man sich doch in einer Sache endlich handlungsfähig gezeigt.
Richtig, denn da konnte man den ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfangen und zwar mit der Zusage für einen Kredit von 90 Milliarden Euro für die Ukraine. Wie ja auch hier in Machtfragen berichtet, hat Ungarn seinen Widerstand gegen die Freigabe aufgegeben. Wozu und wo das Geld ausgegeben werden soll und welche Sicherheiten es dafür gibt, dazu Thomas Spickhofen aus Brüssel.
Ein sehr guter Tag findet Antonio Costa, der Ratsvorsitzende, zum Auftakt des EU-Gipfels in Nikosia. Eine starke, eine grundlegende Entscheidung pflichtet ihm der ukrainische Präsident Selenskyj bei. Ein guter Tag für die Ukraine und Europa, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Good day for Ukraine and for Europe.
Bis zu 90 Milliarden Euro wird die EU nun an den Kreditmärkten aufnehmen, um sie ihrerseits als Kredit an die Ukraine weiterzureichen. Damit soll dem vom Krieg geschüttelten Land über die ärgsten finanziellen Engpässe bis Ende kommenden Jahres hinweggeholfen werden. Das ist wichtig für uns, sagt Zelensky. Es wird unsere Armee stärken. Wir können damit unsere Produktion in der Luftverteidigung ausbauen und vor allem auch unser Energiesystem für den Winter schützen. 45 Milliarden Euro in diesem und weitere 45 im nächsten Jahr, das ist der Plan. Ein Drittel davon geht in zivile Zwecke, die Zahlung von Gehältern zum Beispiel. Zwei Drittel ins Militär, vor allem für die Produktion oder Anschaffung von Waffen und Munition. Beide Seiten arbeiten nach Angaben der Kommission bereits an detaillierten Listen, wann, wie viel, für was ausgegeben werden darf. Die erste Liste ist schon fertig, berichtet von der Leyen. Drohnen stehen da unter anderem drauf, produziert von der Ukraine. Für die Ukraine.
The first package will be a drones package, drones from Ukraine for Ukraine.
Das Geld, das zur militärischen Unterstützung gedacht ist, soll vornehmlich in der Ukraine, in der EU oder in wirtschaftlich mit der EU assoziierten Ländern ausgegeben werden. Nur wenn die benötigten Produkte sich hier nicht oder nicht so schnell beschaffen lassen, werden auch Hersteller außerhalb Europas einbezogen, zum Beispiel durch Waffenkäufe in den USA. Bis spätestens Ende Juni soll die erste Tranche der 45 Milliarden für dieses Jahr überwiesen werden. Für den Transfer wird die Ukraine Konten in der EU einrichten, wahrscheinlich bei der Deutschen Bundesbank. Die EU will den Verbleib des Geldes umfassend kontrollieren und stellt dazu Bedingungen an Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung in der Ukraine. Als Sicherheit für die 90 Milliarden hinterlegt die Kommission bei den Banken, bei denen sie das Geld aufnimmt, Spielräume im eigenen EU-Haushalt. Das heißt im Klartext, am Ende ist die EU auch der Schuldner, an den sich die Gläubiger als erstes wenden. Die Ukraine muss das Geld nur zurückzahlen, wenn sie Reparationsleistungen von Russland erhält. Sollte das nicht geschehen, muss die EU selbst sehen, woher sie das Geld bekommt. Für diesen Fall werden wieder die eingefrorenen russischen Vermögen ins Spiel gebracht. Allerdings hat die EU sich an diesem Verfahren zuletzt bereits die Zähne ausgebissen. Ratspräsident Costa will jetzt aber erstmal nach vorne schauen.
Now it's time to look forward. And to prepare the next step.
Nun ist es an der Zeit für den nächsten Schritt, und das ist, die ersten Verhandlungskapitel zu starten für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union. Eine schnelle Aufnahme des Landes stößt allerdings bei mehreren Mitgliedsländern in der EU auf Skepsis.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.